Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, mit allen Sinnen genießen, ich sagte es schon eingangs, das können wir heute hier tatsächlich. Wenn wir hier nach vorne schauen, ja, wir sehen die prachtvollen Erntekronen und die farbenfrohe Vielfalt all dieser Erntegaben. Wir riechen den herb, würzig, süßlichen Duft von Gemüse und Obst. Wir hören die Klänge der Musik. Wir schmecken den köstlich aromatischen Apfelsaft von Jürgen Wiegel und der Rehrner Dorfgemeinschaft, was man hinterher dann dort bekommen kann am Ausgang. Oder die herzhafte Gulaschsuppe, die es im Anschluss an die Gemeindeversammlung heute gibt. Wir schmecken, wir riechen, wir hören, wir sehen, wir fühlen. Nun, wie viele Sinne hat der Mensch? Die meisten würden sagen, 5 Sinne. Zumindest sind das die bekanntesten, diese klassischen, schon der griechische Philosoph Aristoteles hat die aufgezählt: sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Auch wenn Wissenschaftler noch mehr Sinne entdeckt haben, so etwa im 19. Jahrhundert den Gleichgewichtssinn, für den es ein eigenes Organ im Körper gibt, im Innenohr sitzt das. Und heute hat man noch weitere Sinne entdeckt. Man ist sich nicht ganz einig. Von bis zu 13 verschiedenen Sinnen ist die Rede. Dennoch reichen schon diese 5 klassischen Sinne aus, um uns ins Staunen zu versetzen. Ist es nicht unglaublich, wie kunstvoll unser Schöpfer uns Menschen erschaffen hat? Und gerade so ein Erntedankfest ist doch ein Fest, das uns zeigen kann, dass wir Menschen sinnliche Wesen sind. Dass zum Glauben eben nicht nur die Seele gehört, sondern auch der Leib. Dass zum Himmel auch die Erde gehört. Und so wollen wir mit unseren Sinnen mal auf eine kleine Entdeckungsreise heute durch die Bibel gehen. Dabei möchte ich auf dreifache Weise unseren Sinnen nachspüren. Zunächst immer mal ganz leiblich, körperlich. Die Sinne sind Bestandteil unseres Körpers, aber dann auch geistlich. Die Wirklichkeit Gottes ist zwar unseren natürlichen Sinnen verborgen, aber der Glaube hat auch so etwas wie verschiedene Sinne, um Gott wahrzunehmen und um Gott zu erkennen. Und diese Sinne sind den leiblichen Sinnen irgendwie ganz ähnlich. Und dann gibt es sogar noch die Sinne Gottes. Auch Gott hat Sinne. Das klingt vielleicht etwas seltsam und fremd. Okay, versuchen wir das mal ganz konkret zu machen. Der Sehsinn, das unser erster Sinn. Gott erschafft den Menschen mit Augen. Ohne Zweifel ist das Auge eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Und darum wollen wir auf den Sehsinn heute unser Hauptaugenmerk richten, die anderen dann nur etwas kürzer betrachten. In der Bibel heißt es im Buch Prediger, Kapitel 1, Vers 8, das Auge sieht sich nimmer satt. Ja, das kann man wohl wirklich so sagen. Es gibt ja so viel zu sehen auf der Welt. Und das Erste, was wir über die Schöpfung lesen, ist: und Gott sprach, es werde Licht. Damit wir überhaupt etwas sehen können. Licht, die Grundvoraussetzung für das Sehen. Übrigens, der Sehsinn liefert uns etwa 80% aller Informationen aus unserer Umwelt, die wir im Gehirn verarbeiten. Ob das Lesen eines Briefes, einer E-Mail, eines Buches oder ob es die Schönheit von Landschaften, von Sonnenaufgängen oder ob es Fotos und Gemälde sind. Das Auge ist wie ein Fenster nach draußen und ein geniales Wunderwerk dazu. Unsere Netzhaut im Auge besitzt 100 Millionen Sehzellen. Ist das nicht zum Staunen? Und obwohl Gott selbst unsichtbar ist, hat er uns doch Augen geschenkt, damit wir seine Werke bestaunen können und damit indirekt auch ihn selbst, nämlich seine Größe und seine Macht und Herrlichkeit wahrnehmen können. Und so ist es der Apostel Paulus, der im Römerbrief das so schreibt, denn sein unsichtbares Wesen, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Also Gottes Wesen, obwohl er unsichtbar ist, können wir sehen mit unseren Augen, wenn wir seine Werke bestaunen. Und Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Doch die Frage ist, wozu nutzen wir unsere Augen? Nutzen wir sie für das Gute? Sehen wir auf das, was uns näher zu Gott bringt? Oder nutzen wir sie als Einfallstor für das Böse? Für Bilder und Filme, die unsere Gedanken und Fantasien verschmutzen und vergiften? Denken wir an die allererste Sünde überhaupt, Adam und Eva im Garten Eden. Und die Frau sah, so heißt es da, sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Also schon unser leiblicher Sehsinn kann uns Gott näher bringen oder von Gott wegführen. Die Frage ist, was sehen wir uns an? Aber es gibt neben unserem leiblichen Sehsinn eben auch noch eine tiefere Bedeutung, einen geistlichen Sehsinn, so will ich das mal nennen. Der Dichter Antoine de Saint-Exupéry hat eine Ahnung davon, wenn er in seinem bekannten Werk Der kleine Prinz diese starken Worte formuliert. Ich glaube, viele kennen sie auswendig. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Denn das Wesentliche ist den Augen unsichtbar. Wahrscheinlich hat hier der Schriftsteller ein bisschen bei Paulus abgeguckt. Denn Paulus schreibt im Brief an die Epheser, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Also um zum Glauben zu finden, um Jesus zu entdecken, braucht man Augen des Herzens. Und so konnte auch Johannes schreiben in seinem Evangelium. Er sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das war ein Sehen nicht nur mit diesen Augen, sondern mit diesen Augen des Herzens. Also halten wir fest, wie dankbar können wir für unser leibliches Sehen, für unseren Sehsinn sein. Aber wie viel mehr noch für den geistlichen Sehsinn. Doch ich sagte, auch Gott hat Sinne. Fragen wir noch nach Gottes Sinnen. Ja, wenn wir Menschen doch mit all unseren Sinnen als Gottes Ebenbild geschaffen sind, dann muss doch auch der große, lebendige Gott auch so etwas haben wie Augen und Ohren. Und tatsächlich, in Psalm 94 lesen wir das, der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Für Philosophen ist das eine alberne, eine kindliche Vorstellung, eine kindische Vorstellung sogar, Gott mit Augen und Ohren. Und doch, die Bibel sagt es uns so. Sicher, ich weiß auch, dass dies eine bildhafte Sprache ist, aber es ist so tröstlich, das zu wissen, dass Gott uns sieht, wo immer wir sind, wie immer es uns geht. Denken wir an Hagar. Jene Sklavin aus dem Hause Abrahams, die von ihrer Chefin Sarah, ja heute würde man sagen, richtig gemobbt wurde, unterdrückt wurde. Und sie hielt es nicht mehr aus, sie floh in die Wüste, eigentlich wollte sie nur noch sterben. Und dann, an einer Wasserquelle, schickt Gott ihr einen Engel. Und sie spürt, ich bin nicht allein, und sie schöpft neuen Mut. Und dann lesen wir, und das ist ein starkes Wort im ersten Buch Mose, dort heißt es, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich sieht. Und der Brunnen dort hat seitdem den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das können wir mitnehmen. Was auch immer dich bewegt und bedrückt, du bist ein Gott, der mich sieht. Fanny Crosby wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren. 6 Wochen alt erst erlitt das Kleinkind eine Augenentzündung infolge einer Erkältung. Auf Anraten eines angeblichen Arztes behandelten Fannys Eltern die Entzündung mit heißen Umschlägen, was zur Erblindung des kleinen Kindes führte. Fannys Vater starb, als sie gerade erst 1 Jahr alt war. Doch durch die Mutter und ganz besonders durch die Großmutter, ein Lob auf gläubige Omas, konnte Fanny mit den Augen des Herzens Jesus sehen und liebgewinnen. Und dass dieser Freund, dass dieser Jesus unsichtbar war, das störte sie nicht weiter, denn für sie war alles unsichtbar. Mit 38 Jahren heiratete sie einen interessant ebenfalls blinden Musiker und Lehrerkollegen. Sie war Lehrerin. Die beiden bekamen ein Kind, ihr einziges Kind, ein Mädchen, und das verstarb bereits im frühen Alter. Wie viel Leid im Leben dieser blinden Fanny Crosby. Doch sie zerbrach daran nicht. Sie wusste in ihrer Wüste der Blindheit, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich hält, der mich liebt. Und diese Gewissheit kleidete sie in unzählige Liedtexte. Schon im Alter von 8 Jahren verfasste sie ihre ersten Gedichte. Und so wurde sie die bedeutendste christliche Liederdichterin der USA. Sie hatte sogar persönliche Kontakte zum Präsidenten. Über 8000 Evangeliumslieder sind von ihr. Sie starb 1915 und auf ihrem Grabstein, unten kann man es lesen, da ist eingraviert, Blessed Assurance, Jesus is mine. Der Anfang ihres wohl bekanntesten Liedes, seligstes Wissen, Jesus ist mein. Wohl dem, der diese erleuchteten Augen des Herzens hat. Doch nun noch der Hörsinn, unser Ohr. Nun, das ist nicht unser Ohr, aber es gilt auch für unser Ohr, dass es ein Meisterwerk ist. Ihr Lieben, unser Ohr ist das menschliche Sinnesorgan mit der genauesten Messtechnik. Wir lauschen dem ganz leisen Plätschern eines Bächleins und hören das mächtige Rauschen des Meeres und seiner Brandung. Wir erfreuen uns am zarten Summen der Bienen und am fröhlichen Trillern der Lerche und am Violinkonzert oder eben am Posaunenchor oder Kirchenchor oder der Band. Für den Hebräer, die Menschen im alten Israel, war das Hören eigentlich noch wichtiger als das Sehen, weil durch Hören und Sprache Kommunikation möglich ist und weil alle Beziehung Kommunikation braucht. Man flüstert der Freundin oder dem Freund, man flüstert der Liebsten oder dem Liebsten Geheimnisse ins Ohr oder man hört die Worte, die die Welt bedeuten. Ich liebe dich. Wie gut, dass wir den leiblichen Hörsinn haben. Einander zuhören können, auch in einer Gemeinde. Darum heute auch die Gemeindeversammlung, heute Mittag. Und in der Bibel, da kommen wir vom leiblichen Hören schnell zum geistlichen Hören. Zum geistlichen Hörsinn. Das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel beginnt mit diesem Wort. Höre, Shema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Höre. Und wenn Paulus sagt im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, dann steht da im Griechischen ein ganz seltsames Wort für Predigt. Da steht das Wort akoe, akoe. Das kennen wir von Akustik. Da steht nämlich eigentlich hören. Oder Hörfähigkeit. Also der Glaube, so sagt Paulus, kommt aus dem Hören. Akoe heißt dann auch Verkündigung und Predigt, keine Frage. Aber deutlich ist, was der hier oben hier vorne rumquasselt, das bringt überhaupt nichts, wenn das Hören nicht da ist, das geistliche Hören. Und das kann nur Gottes Geist bewirken. Wie oft sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der alte Pastor Kemner erzählte mal von einer Evangelisation, zu der auch der störrische Dorfschmied eingeladen war. Und das war so eine Sache, der hatte nun überhaupt keine Lust, sich dieses fromme Zeug da anzuhören. Aber er wurde von anderen Leuten so genervt und immer wieder, ach, du musst doch mal mitkommen, wenigstens einmal. Na gut, sagt der Dorfschmied, damit ihr nicht weiter rumquengelt, einmal komme ich mit. Aber macht euch keine Hoffnung, ich werde die ganze Zeit während der Predigt die Ohren zuhalten. Und dann sitzt der Schmied, dieser alte Grobian, unter der Kanzel, der Prediger predigt. Und wie auch immer es gekommen ist, da war eine Fliege. Wahrscheinlich hat Gott diese Fliege geschickt. Jedenfalls surrte die um ihn herum, setzte sich immer wieder auf sein Gesicht, hierhin und dahin. Und irgendwann nervte ihn das. Er nahm eine Hand vom Ohr, wollte die Fliege verscheuchen. Und just in diesem Augenblick zitierte der Prediger die Worte Jesu: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das packte diesen Mann so in seinem Herzen, dass er ab diesem Moment zuhörte und dass er tatsächlich den Weg zum Glauben fand. Also bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber wir merken, wie wichtig es ist, zuzuhören, leiblich, aber auch geistlich, mit unserem Herzen. Gottes Wort ist die Kraft, die uns zum Glauben bringt. Und wie ermutigend ist auch hier wieder beim Hören, dass unsere Sinne ja nur die Sinne Gottes widerspiegeln. Und dass auch Gott hört. Gott hat Ohren, er hört. Wieder Psalm 94, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Gott hört unser Gebet. Und wie wir auch die leisen und lauten Töne wahrnehmen können, so auch Gott. Er hört den leisesten Seufzer unseres Herzens, das leise Flüstern des Suchenden und Zweifelnden. Und er hört das laute Schreien der Wut und der Anklage, wenn wir ihn nicht verstehen können. Er hört aber auch unseren Dank und Lobgesang und die Fürbitte. Gott hört dich. Gebet heißt, er hört. Und daraus wird auch immer wieder ein Erhört. Und schließlich noch kurz zum Abschluss ein Blick auf die noch verbleibenden Sinne. Ja, das Schmecken. Wie gut, dass es das gibt. Wie gut, so ein leckeres Eis zu schmecken. Und wir benutzen ja auch die übertragene Bedeutung, wenn wir zu einem kleinen Kind sagen, oh, wie bist du süß. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, so heißt es in Psalm 34. Wohl dem, der auf ihn traut, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wie gut, dass wir schmecken können. Das Schmecken ist faszinierend, unser Geschmackssinn. Und es gibt ein wunderschönes französisches Sprichwort zum Schmecken. Und da heißt es, wenn wir schmecken, wir genießen einen saftigen Braten. Und dann heißt es hier, ich habe das gefunden in einem Buch, das ist also wirklich ein schönes Wort. Wer einen saftigen Bissen in seinen Mund steckt, sendet seinem Herzen eine frohe Botschaft. Das können Sie heute beim Mittagessen beherzigen. Aber auch für das leibliche Schmecken gilt, das kann man nun auch geistlich übertragen. Es gibt auch ein geistliches Schmecken. Der Psalmist sagt uns, dein Wort, Gott, ist für mich süßer als Honig. Und Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief, dass ihr Christen, doch zunehmt zu eurem Heil, weil ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das habt ihr geschmeckt, die Freundlichkeit Gottes. Das ist Glauben, dass wir Gott schmecken dürfen, mit allen Sinnen. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist für das Abendmahl. Jesus möchte, dass wir nicht nur von ihm hören, sondern dass wir spüren dürfen, dass wir ihn schmecken, dass wir ihn aufnehmen in unser Leben, so wie wir Brot und Wein aufnehmen. Hast du ihn schon geschmeckt? Er ist das Brot des Lebens und der wahre Weinstock. Und dann haben wir den nächsten Sinn, den Geruchssinn. Ja, auch der Geruchssinn ist ein Wunderwerk. Wusstet ihr, dass man 10.000 verschiedene Gerüche mit der menschlichen Nase unterscheiden kann? 10.000, hey, nicht nur die stinkenden Socken zu Hause oder den leckeren Bratenduft. Nein, so viel mehr, was für eine Vielfalt. Und auch in der Bibel, da spielen Gerüche eine ganz große Rolle. Ganz oft ist von dem kostbaren Salböl die Rede. Und wie der Riechsinn zu unserem Leben und Wohlbefinden dazugehört. Aber interessant ist, auch Gott kann riechen. Das hätten wir doch nicht gedacht, oder? Immer wieder ist im Alten Testament davon die Rede, es war ein süßer Geruch dem Herrn. Ja, was denn, wenn Menschen mit dankbarem Herzen ihm ein Opfer bringen? Wenn Menschen Dankbarkeit ihm zeigen? Und im Neuen Testament, da geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Da sagt er, wir selber. Wir, die wir an Jesus glauben, so heißt es im Korintherbrief, wir sind Gott ein guter Geruch Christi. Unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, aber jenen ein Geruch des Lebens zum Leben. Ein Wohlgeruch für Gott. Also das ist klar, das ist nur geistlich zu verstehen. Denn wir Menschen, das ist nun ganz menschlich, sind nicht immer ein Wohlgeruch. Aber für Gott schon, weil er uns liebt. So wie wir sind, mit Haut und Haaren, mit Dreck und Speck, mit allen Sinnen, liebt uns Gott. Und so schließe ich mit dem letzten Sinn, dem Tastsinn. Wie ist das, wenn man ganz unsicher, vielleicht wie ein kleines Kind, die Welt ertastet, Schritt für Schritt kennenlernt? Ist es mit dem Glauben vielleicht genauso? Vielleicht bist du ein Tastender und auch ich selber bin immer wieder tastend im Glauben. Vieles erscheint mir unklar und schwer zu verstehen. Aber wir dürfen tasten und fühlen. Und Gott, er fühlt auch, wenn wir zu ihm kommen. Und so streckt er uns die Hand aus und sagt, schlag ein. Jesus, der Auferstandene, sagt zu Thomas, hier ist meine Hand mit den Nägelmalen und hier meine Seite, die durchbohrt ist. Schau es dir an, fass es an, fühle es. Es ist kein Geist, der vor dir steht. Gott ist real, Jesus Christus ist real, auch heute mitten unter uns. Tasten wir uns heran und leben wir unseren Glauben mit allen Sinnen. Amen.